unsere Gesellschaft kaputt macht, politisch und so. Man könnte jetzt vielfältige Fälle heranziehen, um das alles aufzuzeigen. Und ich möchte auch nicht dabei stehen bleiben, was unsere Gesellschaft kaputt macht. Ich möchte eine Analyse aufzeigen und einen Ausweg. Da geht es uns in diesen Tagen drum. Hier, unser Chor hat von der Liebe Gottes gesungen, von dem Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe. Und da ist sehr viel verloren gegangen. Das, was du aus 2. Mose 23 gelesen hast, das ist die Verhaltensweise untereinander und wie wir miteinander umgehen. Aber ich denke, Karl Hermann hat das eben schon so gesagt, was der Gesellschaft fehlt, ist Jesus Christus. Was uns abhanden gekommen ist, ist der Herr. Und zwar speziell Jesus Christus, nicht irgendein Gott, den wir vielleicht sogar so pauschalisieren, das heißt so verallgemeinern, dass wir sagen, wir haben alle den gleichen Gott. Bitte gehen Sie mal mit mir. Ich möchte Ihnen das anhand eines Beispiels deutlich machen, warum unsere Gesellschaft kaputt geht. Es geht um die Intoleranz oder um die Toleranz unserer Gesellschaft. Und ich möchte Ihnen das einmal nur an einem Beispiel aufzeigen, am Beispiel der Ehe, und zwar aus der Sicht der Bibel. Weil ich denke, dass gerade die Ehe das Gesellschaftsproblem schlechthin ist in unserem deutschen Volk. Nun ist es wichtig, was ist Toleranz und was ist Intoleranz? Ich schreibe hier einmal die Intoleranz der Toleranten. Das ist ein Widerspruch eigentlich. Aber trotzdem wird das ganz groß geschrieben in unserer Gesellschaft, auch wenn das keiner wahrhaben will. Es gibt erstens mal unterschiedliche Standpunkte. Wenn wir alle zum Beispiel auf einer Kreislinie stehen, das ist zum Beispiel interessant, dass die Bibel zum Beispiel eine Sitzordnung hat, über die wir oft sprechen. In der Kirche oder in den Gemeinden sitzt man so wie ihr jetzt alle, ihr guckt dem Vordermann auf den Hinterkopf. Aber die Bibel kennt eine Sitzordnung als Kreis. Wir finden das in Offenbarung 4. Rings um den Thron standen 24 Throne, Älteste, rings um den Thron herum. Auf einem Kreis stehen wir alle, haben unterschiedliche Standpunkte. Solange wir in die Mitte schauen, treffen sie unsere Blicke da, egal wo wir stehen. Problematisch wird das nur, wenn ich mich um 90 Grad zur Seite drehe und dann schaue ich auf den anderen und verliere die Blickrichtung und sehe dann auch bei dem anderen, was der falsch macht oder was mir nicht gefällt, dem sein kariertes Hemd oder was er anhat. Ich habe die Blickrichtung verloren. Unterschiedliche Standpunkte sind in unserer Gesellschaft logischerweise möglich. Wie gehen wir damit um? Wir sind eine Multikulti-Gesellschaft, das heißt, viele Kulturen kommen zusammen. Ich war bei den Sinti, ich habe da sehr viel Sinti-Kultur lernen müssen, wo ich als Deutscher keine Ahnung von hatte. Ich denke mal an die Aussiedlergeschwister, die aus dem Osten kommen, aus Russland, die hier als Russen angesehen werden und dort drüben wurden sie als Deutsche, als verhasste Deutsche angesehen. Oder ich denke auch an die Rumänendeutschen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Bei uns in Wiehl gibt's eine riesige Siedlung, die hat der Dr. Waffenschmidt noch angelegt. Die ist eine Siebenbürgen-Siedlung und die ist in den 60er Jahren angelegt worden. Und diese Menschen behalten ihre Kultur bei, die lassen auch keinen an sich ran. Schon gar nicht ein Zelt dorthin. Um Himmels Willen, nein, wir bleiben in unserer Kultur. Wie soll das funktionieren? Wir leben in Deutschland. Wir leben in Deutschland und wir sind nicht bereit, uns der Deutschen, dem deutschen Volk anzupassen. Da ist dann der Block der Russlanddeutschen da, der Block der Rumänen da, der Block der Sinti da, der Block der Moslems da, das. Was gibt das für eine Gesellschaft? Wie kann die überhaupt noch leben? Wie können wir denn überhaupt noch miteinander umgehen? Die Ich-AG ist für Individualisten. Ich meine da jetzt nicht unbedingt die Ich-AG als Beruf, mit so als Ausweg, obwohl ich heute schon wieder in der Zeitung gelesen habe, dass das ganze System und das ganze Projekt als gescheitert angesehen wird. Aber die Ich-AG für Individualisten. Jeder von uns ist eine eigenständige Persönlichkeit und jeder Mensch von uns lebt in einer eigenen Welt. Jeder von uns sieht die Welt mit seinen Augen und das kann ganz anders sein, als ich das sehe. Wie gehen wir damit um? Die Ausgrenzung durch unterschiedliche Kulturen, ich habe das eben kurz angeschnitten. Was ist Toleranz? Ich habe das mal so ein bisschen aufgezeichnet, bin ein schlechter Zeichner. In der Mitte ist ein Maß vorgegeben. Und eigenartigerweise gibt es in der Mathematik, in der Technik, ja selbst in der Natur gibt es kein Teil, was nicht eine Toleranz hat. Es gibt eine Plus-Toleranz und es gibt eine Minus-Toleranz. Wir können kein Produkt herstellen, das nicht in der Plus- oder Minus-Toleranz liegt. Wenn wir ein Maß 1 haben, dann kann das auch 0,9 werden oder 1,1. Es gilt aber immer noch das Maß 1. Toleranz heißt tragen und ertragen. Das bedeutet, wir müssen damit leben, dass es Abweichungen gibt von dem Nennmaß, das wir eigentlich haben wollen. Zum Beispiel, wenn ich hier in der Mitte stehe, dann stehen die da links von mir. So sehe ich das. Die da links stehen, die sehen mich rechts. Und die rechts stehen, die sehen die äußerst rechts. Genauso bei den Rechtsstehenden. Die sehen mich links, obwohl ich in der Mitte stehe. Das ist ganz eigenartig. Wie gehen wir damit um? Jetzt rücken wir näher zusammen, sagen wir, haben doch alle den gleichen Gott. Aber eigenartigerweise sehen wir, dass die da immer noch links stehen und immer noch rechts stehen. Sie sind zwar in die Toleranz irgendwie drin oder reingekommen, aber ich sehe immer noch die linke Seite und ich sehe immer noch die rechte Seite. Und dann gibt es die, die sagen, nee, also ich will mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Plötzlich sind die außerhalb der Toleranz, die sind ganz links und ganz rechts. Ist das nicht eigenartig, dass sich im Grunde genommen gar nichts verändert hat, dass es egal ist, wie weit oder wie nah sie entfernt sind von der Mitte, sie stehen immer noch auf der falschen Seite. Erst wenn sie alle in der Mitte treffen, dann ist die Toleranz ausgeglichen und der da in der Mitte ist, sieht nicht mehr, dass da einer links und einer rechts ist. Und so ist es auch mit der Toleranz der Menschen. Wir sind sehr tolerant, ja eigentlich nur uns selbst gegenüber. Den anderen sehen wir anders. Ich möchte heute Abend diesen Vortrag an zwei Standpunkten deutlich machen und eine Entscheidung. Es wird immer eins geben, 1a und 1b. Das sieht dann so aus, die Gliederung. Erstmal die vom Schöpfer Gott vorgegebene und gesetzte Leitlinie, die festgeschrieben ist in der Bibel. Für mich ist die Bibel unantastbar. Für mich ist die Bibel die absolute Leitlinie, für mich als Mensch zu leben. Zweiter Standpunkt ist die menschliche Toleranz, die festgeschrieben wird vom Menschen. Und der dritte Punkt ist Achtung, ein Warnruf, zurück zur Mitte, Aufforderung zur Umkehr. Die schöpfungsgerechte Leitlinie ist die geschlechtliche Bestimmung von Gott. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet, Gott hat schon das Geschlecht festgelegt bei den Menschen. Wenn du als Frau geboren bist, dann bist du Frau. Wenn du als Mann geboren bist, dann bist du Mann. Unsere geschlechtliche Bestimmung ist nicht wählbar von uns Menschen. Gott hat sie festgelegt. Dem Mann und Frau sein ist eine ganz besondere Rolle zugeordnet von Gott. Der Mann ist das Haupt. Eine biblische Tatsache, 1. Korinther 11. Die Frau ist die ihm zugeordnete Hilfe. Jetzt weiß ich, jetzt geht ein Aufschrei vielleicht durch viele Seelen. Jetzt kommen wir wieder dahin. Die Frau ist das unterdrückte Fräuchchen, das so drei Schritte mit gesenktem Kopf hinter dem Mann hergehen muss. Das sagt die Bibel nicht. Gott sagte, ich will dem Mann eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wobei Gott selbst sich in der Bibel als Hilfe bezeichnet. Er sagt einmal in 5. Mose 33, der auf den Himmel einherfährt zu deiner Hilfe. Damit hat Gott sicherlich nicht gesagt, dass er die Putzfrau des Volkes Israels sein will. Sondern die Stellung der Frau bedeutet, dass der Mann mit ihr erst total komplett ist. Diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, und deswegen schuf Gott sie als Mann und Frau, und das bedeutet, erst darin kommt es zum vollkommenen Erleben des Menschseins. Die menschliche Toleranz sieht anders aus. Da ist ein innerer Protest gegen meine Bestimmung. Oh, wie liebe ich die Frauenbewegung. Ich bin ein Mann und ich bin heute so, dass ich gesagt habe, wir müssen langsam in Deutschland darüber nachdenken, dass wir die Gewerkschaft der unterdrückten Männer gründen. Es werden Quoten vorgegeben im Berufsleben, dass wir, da müssen so und so viele Frauenquoten drin sein, sonst funktioniert der Betrieb nicht. Ja, es mag ja alles seine Berechtigung haben, aber wir Menschen denken und wir vergessen dabei, ja, das Grundgesetz des Schöpfers, was er vorgegeben hat. Natürlich ist in den letzten 100 Jahren sehr viel Schindluder getrieben worden, gerade auch im christlichen Bereich, mit der Stellung der Frau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Mann die Autorität war. Ich erlebte einmal mit, dass Mann und Frau jemanden besuchten und dann, das war bei uns im Oberbergischen, und dann hatte dann der Bruder was gesagt, ein Bibelvers vorgelegen, und dann meldete sich seine Frau auch zu Wort und sagte, Weib, haltet Mul. Das sagte dieser Mann. Ich habe mich geschämt. Das habe ich noch nie zu meiner Frau gesagt. Nein, das kann man auch anders machen und das, da kann man anders miteinander umgehen. Aber das hat's gegeben. Nur heute ist das ins Gegenteil umgeschlagen. Die Verachtung der zugedachten Rolle als Mann und Frau. Dass Männer plötzlich nicht mehr Männer sein wollen und Frauen nicht mehr Frauen. Die Verweigerung der geschlechtlichen Bestimmung. Das gibt es. Ich habe Männer kennengelernt, die sich wie Frauen gebärden. Und ich habe Frauen kennengelernt, die sich wie Männer gebärden. Mannsweiber sagt man vielleicht mal dazu. Aber genauso schlimm sind die Männer, die auf Stöckel absetzen und mit künstlichen Rundungen durch die Weltgeschichte laufen, weil sie ihr Geschlecht verleugnen wollen. Aber diese geschlechtliche Bestimmung abzulehnen, ist ein Angriff auf den Schöpfergott. 5. Mose 22, Vers 5. Leider wird dieser Vers oft falsch interpretiert. Dort heißt es, Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau tragen. Denn jeder, der dies tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Wenn man das liest, dass dieser, denn jeder, der dies tut, ein Greuel ist für den Herrn, deinen Gott. Ich habe da oft drüber nachgedacht. Es geht ja manchmal in christlichen Kreisen so extrem weit, dass man sagt, also wenn eine Frau eine Hose trägt, dann geht sie verloren und kommt in die Hölle. Das habe ich selber erlebt als Seelsorger, dass das deutlich gemacht wurde. Nun, ein junges Mädchen wurde mal von einem älteren Bruder deswegen angesprochen und kriegte dann das zu hören, nicht? Du kommst in die Hölle, weil du Mannszeug hast. Und dann hat das Mädchen gesagt, weißt du was, Onkel, sowieso, ich schenk dir meine Hose. Und dann hat er gesagt, nee, das ist ja eine Damenhose. Merken wir, wie widersinnig wir oft denken. Wir machen das abhängig von Kulturen. Wobei im Morgenland die Kleidung, jetzt mal ganz abgesehen davon, von weit und eng war. Daran erkannte man Männer- und Frauenkleidung. Im Grunde, Herr Jesus hat auch einen Leibrock getragen. Was war das denn? Ich sage mal, wir leben in unserer Kultur. Was hier gemeint ist Folgendes. Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau tragen. Das bedeutet, ein Mann soll sich nicht wie eine Frau kleiden und wie eine Frau gebärden. Und eine Frau soll sich nicht wie ein Mann gebären, wo sie mit ihr Geschlecht verleugnet. Das ist ein Angriff auf den Schöpfer Gottes. Und das sagt dieser Vers aus. Das ist ein Greuel für Gott. Und ich kann es verstehen, wenn man mit derartigen Typen sogar im geschäftlichen Leben manchmal zu tun hat. Man muss mit ihnen arbeiten, ob man will oder nicht. Achtung, zurück zur Mitte. Mann sein und Frau sein beinhaltet mehr als eine Rolle als geschlechtlich bestimmtes Wesen. Sondern ich bin stolz, dass ich ein Mann bin. Und meine Frau ist stolz, dass sie eine Frau ist. Und dass wir uns lieben können. Und dass wir uns lieben. Mit dem Wesen und wie wir geschaffen sind. Es ist eine Verweigerung der zugeordneten Bestimmung, wenn ein Mann seine Rolle als geistliches Haupt in der Familie vernachlässigt. Er ist verantwortlich vor Gott. Das sagt Gott ganz klar in seinem Wort. Oder wenn die Frau ihren Mann fernsteuert, zum Beispiel in der Familie, Gemeinde und Beruf. Du musst aber dem Bruder sowieso mal die Meinung sagen. Du musst das mal anbringen. Vorsicht damit. Zurück zur Mitte bedeutet auch in dieser Hinsicht ein vorsichtiges Umgehen miteinander. Man kann darüber sprechen, ja, aber man sollte den Mann nicht so beeinflussen, dass er nur noch das Sprachrohr der Frau ist. Die Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Dieser Vers kommt dreimal in der Bibel vor. Ein Mann verlässt Vater und Mutter wird seinem Weib anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Die Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe bedeutet, dass die Schöpferordnung die Sexualität an die Bereitschaft zur Verantwortung bindet. Nochmal, Sexualität ist von Gott gewollt und ist etwas Wunderschönes. Er lässt uns teilhaben an einem Schöpfungsakt. Gott selber hat uns geschaffen, aber er bindet diese Sexualität an die Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen. Erst das Ja zum Menschen. Ein Mensch verlässt Vater und Mutter und er wird seiner Frau anhängen. Das bedeutet, dass beide ein Ja gefunden haben zueinander. Und dann kommt erst das grüne Licht zum Sex. Das Geschlechtliche gehört absolut nur in die Ehe und die beiden werden ein Fleisch sein. Das ist die Reihenfolge, die Gott vorgibt. Heiraten ist kein Gebot Gottes, also du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du nicht geheiratet hast in deinem Leben. Es ist kein Gebot, aber die Ampel für die Ehe steht auf grün. Gott freut sich, wenn zwei Menschen sich lieben, ein Mann und eine Frau. Die menschliche Toleranz. Ältere und neuere Angriffe auf die Institution oder Einrichtung der Ehe. Die Polygamie. Das bedeutet, mehrere Frauen gleichzeitig haben. Das finden wir schon in 1. Mose 4, schon in der ganz Antike. Das war bei Lamech, der Ada und Zilla hatte. Dieser Despot, der sagt, einen Knaben erschlug ich für eine Wunde, die er mir gab. Angriff der rassistischen Weltanschauung, denken wir an das Dritte Reich, Arier und so weiter. Die moderne Entwertung der Ehe durch die Aufwertung anderer Paarmodelle. Die moderne Entwertung der Ehe. Gottes Grundgesetz wird außer Kraft gesetzt in unserem modernen Denken, unserer modernen Gesellschaft. Hier kommt jetzt die menschliche Toleranz. Sex for fun, das heißt Sex für Freude, das propagierte Carl Gerassi. Er ist der Erfinder der Antibabypille. Er prophezeite, dass wir Sex und Fortpflanzung in Zukunft vollständig voneinander trennen werden. Nach Auffassung von Dan Schaffer kommen in den USA 85% aller verhaltensgestörten Kinder und 63% aller Kinder, die Selbstmord begingen, aus vaterlosen Familien. Also bei alleinerziehenden Müttern. Ob Schulversagen, Depression, Gewaltbereitschaft oder Bindungsangst, die Verhaltensweise der Kinder aus Einelternfamilien sind absolut alarmierend. Das schrieb die Welt am 15.03.2000. Kondomwerbung. Jede Woche gibt das deutsche Gesundheitsministerium 500.000 Euro aus für diese Kondomwerbung. Das Ziel ist Vermeidung von AIDS. Das sind jährlich 26 Millionen Euro für diese Werbung. 4 Milliarden Euro gibt der Staat aus für die Ganztagsbetreuung der Kinder. Stabile Partnerschaften hätten das gleiche Ziel ohne diesen Kostenaufwand. Achtung, zurück zur Mitte. Wie gesagt, Ehe und Heiraten ist kein Gebot von Gott, kein Zwang. Aber er freut sich, wenn zwei Menschen glücklich werden und sich lieben lernen und den Entschluss fassen, ein Leben lang zusammen zu sein. Nehmen wir doch jungen, ledigen Menschen die Bindungsangst durch Vorbildfunktion in der eigenen Ehe. Wenn man mit jungen Menschen spricht und kommt auf dieses Thema zu sprechen, erzählen sie meistenteils aus ihrer Erfahrung mit ihrer eigenen Familie. Das Verhalten von Vater und Mutter, wie die miteinander umgehen. Alarmierend ist die Angst der Jugendlichen vor Fehlentscheidungen bei der Partnerwahl. Ich will es nicht so erleben, wie das mein Vater erlebt hat. Das hat 3 Jahre gehalten und dann Negativvorbilder in unserer Gesellschaft, sogar bis in die höchsten Führungsschichten. Das ist katastrophal. Gerade in den Multikonzernen passiert das. Wenn man da Karriere machen will, sollte man niemals heiraten. Ich kenne fast nicht einen einzigen Fall, wo eine Ehe intakt geblieben ist. Die Manager waren hinterher mehr mit der Firma verheiratet. Sie kriegten den Auftrag, 2 Jahre nach Japan zu gehen, um da Dinge zu lösen. Und die Frau blieb 2 Jahre allein in Deutschland. Oder sie mussten 2 Jahre nach Bangkok oder 1 Jahr oder auch nur ein halbes Jahr weg, weil der Beruf es so verlangte. Katastrophal. Menschen, die sich haben scheiden lassen und dann einen Partner nach dem anderen haben, wo sie gerade in welchem Land sind. Unsere Gesellschaft. Vom Schöpfer gesetzte Leitlinie. Berufung zur Elternschaft. Ein ganz wichtiger Punkt. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. 1. Mose 1, Vers 28. Das ist ein heikler Vers. Ich weiß das. Und ich weiß, dass ich auch wieder unterschiedliche Kulturen anspreche. Nehmt mir das nicht übel. Ich versuche es nach der Bibel zu sagen, wie es dort steht. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Sie wurde schwanger und sie gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Kinder sind von Gott gewollt. Aber neben Sexualität und Verantwortung sind von Gott auch Sexualität und Fortpflanzung wesenhaft verbunden worden. Also das, was der Erfinder der Antibabypille sagte, dass man das voneinander trennen könnte, Sexualität und Fortpflanzung und Sexualität und Verantwortung, das ist nicht voneinander zu trennen. Es macht keinen Sinn, wenn man seine Frau hoffnungslos überfordert, wenn sie Kinder in die Welt setzt, en masse, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, und sie leidet gesundheitlich darunter, sie schafft das nicht. Ich weiß, dass meine Großmutter, die hatte 14 Kinder, das war noch um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, und sie ist gesund geblieben, sie ist 84 Jahre alt geworden. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die haben mir dann ihre Frau vorgestellt und ich hätte mir bald den Mund verbrannt, ich hätte gesagt, ach, das ist bestimmt ihre Mutter. Das war tatsächlich so. Wir sollten auch da in der Verantwortung voreinander und miteinander umgehen. Ich bin da sehr offen drin. Auch wenn man muss auch sozial in der Lage sein, Kinder großzuziehen und sich nicht nur auf das Kindergeld verlassen. Das kann morgen genauso gestrichen werden, wie sie uns immer wieder die Steuern erhöhen. Da hat man keine Sicherheit mehr, sondern in der Abhängigkeit von Gott sollten wir leben. Und der Mann ist Gott gegenüber verantwortlich, auch für seine Familie. Die menschliche Intoleranz. Die Situation in der westlichen Welt lässt sich auf folgende Formel reduzieren. Sex ja, Kinder nein. Abtreibung wird nicht mehr als Mord angesehen, in dem Augenblick, wo der männliche Same das weibliche Ei befruchtet, ist die Blaupause eines kompletten Menschen da. Und alles, was danach geschieht, um das wegzumachen, wie auch immer, ist Mord. Die Folge, Kinder fehlen. Ich habe das ganz bewusst einmal statistisch zusammengetragen. Seit 1950 ziehen 3 Erwachsene der Elterngeneration 2 Kinder groß. Auf 3 Erwachsene kommen 2 Kinder. Das bedeutet, 100 Angehörige der Elterngeneration von 1950 haben noch 65 Kinder, 42 Enkel, 27 Urenkel. Merken wir, die Pyramide steht auf dem Kopf. Es wird immer weniger. Das Ja zu Kindern, seid fruchtbar und vermehrt euch. 40% aller akademisch gebildeten Frauen wollen kein Kind. Die studiert haben, die das Abitur gemacht haben, die wollen kein Kind. In allen reichen Ländern der Erde gibt es das entschiedene Nein zu Kindern. Das ist in Amerika nicht anders als in Deutschland auch. Interessant ist diese Aussage. Im Jahr 2003 kommen in Deutschland auf 100 erwerbstätige Menschen 47 Rentner, alte Leute. Das war das Jahr 2003. Im Jahr 2030 kommen auf 100 Erwerbstätige 98 Rentner. Sozialstaat? Wie kommt es zu dieser menschlichen Intoleranz? Die Medien, die Werbung, das Bildungswesen arbeiten daran, Sexualität von Verantwortung und Fortpflanzung zu trennen. Lebe dein Leben. Meinhard Miegel sagte, die Kinderarmut individualistischer Wohlstandsgesellschaften ist nicht die Folge von unbeabsichtigten Fehlentwicklungen, die sich durch zusätzliche Kindergartenplätze oder höhere Steuerbeträge beheben lassen. Vielmehr ist sie Ausdruck des Wesenskerns unserer Gesellschaft. Ich habe das nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Ausdruck des Wesenskern unserer Gesellschaft. Der Wesenskern unserer Gesellschaft ist der Individualismus. Jeder macht, was er will. Wir loben und wir lieben unsere Freiheit. Die freie Meinungsentscheidung und so nach dem Motto, mein Bauch gehört mir. Unsere egozentrische, religiöse Haltung, die vierte Bitte des Vaters unser, unser täglich Brot gib uns heute, haben wir geändert. Gib mir alles, was du hast. Ich will alles. Ich will volles Leben erleben. Die Ich-AG in unserem Denken führt uns als Individualisten zwangsläufig in die Intoleranz gegen die anderen, den Egoismus. Was ich sage, das hat Gültigkeit. Und in mein Leben hat keiner reinzureden. Und wenn ich mich abschotte, so hat keiner das Recht, mich danach zu fragen. Wir sind eine Gesellschaft von Egoisten geworden. Achtung, zurück zur Mitte. Ja zur Schöpfung, ja zu Kindern. Keine Zeit. Wirtschaftliche Schwierigkeiten als Ausrede darf es nicht geben. Aus beruflichen Gründen können wir uns keine Kinder leisten. Wir sind einmal da, wir sind einmal dort. Und meine Frau möchte immer mit und Kinder, dann kommt die Schule, dann sind wir gebunden und dann ist meine Karriere zu Ende. Es gibt ein verantwortungsvolles Planen der Familie und Kinder. Gott hat eine natürliche Regelung dafür gegeben, die wir benutzen können. Mutterschaft und Hausfrau sein muss mit der Würde versehen werden, die ihr der Staat verweigert. Wenn du nicht studiert hast, wenn du nicht gelernt hast, dann bist du nichts. Sondern ich frage immer mal, auch hier in unseren Familien, unsere junge Generation, wer kann eigentlich noch kochen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wo lernen sie das noch? Ach, sie sagen, wir gehen zu McDonald's und kaufen uns einen Hamburger. Das reicht auch. Und wir wundern uns dann über die fetten Kinder, die Amerikaner uns immer wieder bieten. Weil die nur von dieser Fast-Food-Schnellessen-Gesellschaft leben. Zitat einer Mutter aus einer Fernsehwerbung, die hat mir imponiert. Sie wurde einmal gefragt, und was machen Sie beruflich? Und dann sagte sie, ich leite einen kleinen, erfolgreichen Familienbetrieb. Die Fragestellerin ist wunderbar gespielt. Sie wendet sich dann ganz diskret ab, das hat sie nicht verstanden. Wenn eine Mutter einen kleinen, erfolgreichen Familienbetrieb leitet, ist das eine wunderbare Sache. Dann wird sie ihre Aufgabe, mit den Personen in der Familie umzugehen, auch mit ihrem Mann, aber auch mit den Kindern gerecht. Wir brauchen eine kinderfreundliche Gemeindeatmosphäre. Was tun wir daran? Wir machen zum Beispiel Folgendes, dass wir sagen, die Kinder kommen nicht mit in den Gottesdienst. Vielleicht ist das in Rumänien anders, aber hier in Deutschland ist das oft so. Wir tun die Kinder dann in einen Nebenraum, der durch eine Glasscheibe abgetrennt ist. Da kann die Mutter mit dem Kind drin sein. Wissen Sie, dass die Kinder, die in solchen Nebenräumen sind, was die für ein Bild von der Gemeinde kriegen. Die sehen die Gemeinde immer durch eine Windschutzscheibe. Wenn da von Gemeinde gesprochen wird, ich kann da ein Wort mitreden. Ich habe als Fünfjähriger in einer Gemeinde gesessen, ich habe das mal erzählt, wo ich oben auf einer Brüstung sitze, war so ein Loch drin, wo eine Uhr drin war. Und jedes Mal, wenn von Versammlung oder Gemeinde gesprochen wurde, dann sah ich das Loch und die Leute, die ich da durchsah. Das war für mich das Verständnis von Gemeinde. Diese Bilder prägen sich ein. Inwieweit sind Kinder in unseren Gemeinden mit integriert? Die vom Schöpfer gesetzte Leitlinie. Der nackte Mensch empfindet Scham. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke von Fell und bekleidete sie. Der Mensch ohne Schamgefühl ist ein seelischer Krüppel, der für ein menschenwürdiges Dasein wenig gerüstet sein dürfte, sagte ein Prediger, Bruder Naujokat. Adam und Eva waren schon vor dem Eingreifen Gottes sich der Veränderung bewusst, die bei ihnen vorgegangen war. Sie schämen sich und gehen in Deckung. Aus der Unschuld herausgetreten, versuchen sie, ihren Körper zu bedecken. Wie reagiert Gott darauf? Er bestätigt ihr Schamgefühl und bekleidet sie dauerhaft. Die Verhältnisse des Paradieses sind für sie immer verloren. Die menschliche Toleranz? Wir erleben die zielstrebige Demontage von Scham. Durch private Medien, durch die Kunst, bestimmte pädagogische Konzepte. Da gibt es eine Schauspielschule in Köln mit getrennten Umkleidekabinen für Raucher, Nichtraucher. Nicht für Mann und Frau. Achtung, zurück zur Mitte der Leitlinie Gottes. Der nackte Mensch empfindet Scham. Scham ist ein Schutzempfinden, das von Gott eingesetzt ist. Achtung vor dem Schamempfinden heranwachsender Kinder. Gespräche über Filme und Werbung sollten wir schon sehr gezielt auch mit den Kindern führen. Warum das nicht gut ist, so etwas zu sehen oder jenes. FKK-Strände, Freikörperkulturstrände sind kein Schritt in Richtung Paradies. Zurück zur Mitte, zur Leitlinie Gottes, die Bibel. Diese Woche sah ich hier auf den Schienen eine Maschine herfahren, die die Schienen richtete. Auch da sind Toleranzen drin. Wenn die Toleranz zu groß wird, entgleist der Zug. Und deshalb ist es wichtig, dass das überwacht wird, dass das Schienensystem stimmt, damit die Züge, die alle den gleichen Radabstand haben in der Breite, auch auf diesen Schienen fahren können. Was unsere Gesellschaft kaputt macht. Gott sprach durch Asaja zu Asa, dem König von Juda: Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er auch euch verlassen. Und dann kommt eine Aussage: Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrende Priester und ohne Gesetz. Drei Dinge. Passen die nicht auf unsere Gesellschaft heute? Unser Volk ist lange Zeit ohne den wahren Gott. Wir haben alle den gleichen Gott. Oder die Atheisten in der Politik sagen, es gibt keinen Gott. Ohne belehrende Priester, was sagen denn unsere Herren Pfarrer noch in unseren Kirchen? Nehmen Sie noch wirklich konkret Stellung zu den Problemen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und sie sind ohne Gesetz. Die Richtlinie, die Gott vorgegeben hat, gilt nicht mehr. Aber diese Richtlinie hat sich noch nie geändert. Muss es erst dahin kommen, wie es bei Israel war, aber in ihrem Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, den Gott Israels, und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. 2. Chroniker 15, Vers 2 bis 4. Müssen wir tatsächlich erst in diese fürchterliche Bedrängnis kommen, in die Israel hineinkam? Und dadurch kehrten sie erst zum Herrn um, als sie total ausweglos lebten und nicht mehr ein noch auswussten. In jener Zeit gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, der hineinging, sondern viele große Beunruhigungen kamen über alle Anwohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation, Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Gott ermuntert die Menschen. Auch wenn er ringsumher alle Nationen in große und allerlei Bedrängnis bringt, um sie zur Umkehr zu bewegen. Als aber der König Asa diese Worte des Propheten Odet hörte, fasste er Mut und er schaffte die Scheusale. Das waren die Höhen, das waren das, was auf den Bergen angebetet wurde, die Opferstätten, weg und erneuerte den Altar des Herrn. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Die Völkergeschichte lehrt uns an ganz praktischem Beispiel, wir können das hier nachlesen in 2. Chroniker 15, wie Umkehr möglich ist. Und dass Gott der Handelnde ist, wenn es auch mit so einem Volk wie uns Deutschen bergab geht. Obwohl wir stöhnen natürlich nach unser Wohlstandsgeheul, weil wir so verwöhnt sind. Wenn wir andere Völker sehen, gehen Sie mal ins Ausland, die ganz arm sind, dann sind wir froh, wenn wir nach Deutschland zurückkehren. Aber ein Volk ohne Gott geht in die Dunkelheit, so singen wir es in einem Lied. Der Ruf Gottes an die Gottlosen: Sucht den Herrn, solange er sich noch finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Suchen und finden. Wie kommen wir wieder dahin, dass wir suchen? Nur wer sucht, kann auch finden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Wir haben solch ein Desinteresse in unserer Gesellschaft, teilweise in unseren Gemeinden. Wenn einmal Druck kommt, von außen kommen wird, wer steht da noch bei der Stange? Es geht hier nicht um die Angst, dass man vielleicht vor Verfolgung weglaufen kann oder nicht mehr weglaufen kann. Ich frage mich immer, wie haben unsere Aussiedlergeschwister in Russland das durchgestanden? Gott hat ihnen, die echt im Glauben waren, die Kraft gegeben, auch in der Versuchung und in der Verfolgung ihrem Glauben treu zu bleiben. Und ich habe keine Angst, dass wenn ich in so eine Situation komme, dass der Herr auch mir die Kraft geben wird. Der steht zu seinen Leuten, die er erlöst hat. Was nicht heißt, dass Christen nicht auch Verfolgung ausgesetzt werden können. Nur, wir sind, ich habe das mal gesagt und nehmt es mir nicht übel, christliche Weicheier geworden. Uns geht's so gut, wir wissen ja gar nicht mehr, was Not ist. Ich habe noch Brennnesseln in der Stadt gesucht, damit wir mittags was zu essen hatten, weil es nach dem Krieg nichts gab. Heute gehen wir in Aldi, Lidl oder sonst wo, da kriegen wir alles das, was wir haben wollen. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird dieser sich über ihn erbarmen und er kehre um zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Umkehr ist Bekehrung. Und mir sagte heute eine Dame, dass hier in ihren Kreisen gar nicht über Bekehrung und Wiedergeburt gesprochen wird. Leute, habt ihr noch nie die Bibel gelesen? Hier steht es doch ganz deutlich in Jesaja 55. Der Apostel Petrus sagt das, als er gefragt hat, was sollen wir tun, ihr Brüder? Er sagt, tut Buße und kehrt um, bekehret euch, dass eure Sünden ausgelöscht werden. Bekehrung und Umkehr, das heißt Sinnesänderung, Umkehr in die andere Richtung. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Umkehr ist der Entschluss des Menschen, zurückzukommen in die Gemeinschaft mit Gott. Das kann nur auf der Basis der Ehrlichkeit geschehen. Ich muss ehrlich sein und sagen, ja, Herr Jesus, ich will zu dir kommen. Ich erkenne an, dass mein Weg in die falsche Richtung führt. Gottes Antwort ist darauf die Vergebung der Schuld. Gott sagt dir, wenn du zu ihm kommst und sagst, hier ist meine Sündenschuld, das habe ich getan. Bitte vergib mir. Er vergibt dir. Warum? Weil er seinen Sohn geopfert hat. Wir haben das eben im Vorspann auch gehört. Für deine und für meine Schuld, für deine und für meine Sünden. Gott kann keine Sünde vergeben, es sei denn, er hat sie zu Tode gerichtet. Weil die Bibel sagt, Gott hasst Sünde, Gott hasst Gesetzlosigkeit, Gott hasst Gottlosigkeit, Psalm 45. Und weil er Sünde hasst, muss er sie vernichten. Und wenn du nicht den Sohn Gottes, Jesus Christus, als deinen Erlöser annimmst, dann wird er dich vernichten, weil du ein Sünder bist für ihn. Weil du von Sünde durchseucht bist und durchtränkt bist. Und um das zu lösen, hat er seinen Sohn in den Tod geschickt. Er hat den Maßstab wiederhergestellt, die Richtung des Grundgesetzes Gottes. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Derjenige, der Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, empfängt ewiges Leben in ihm. Das bedeutet, er macht alles neu. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Die Bibel nennt das, es ist Gottes Antwort auf die Bekehrung des Menschen. Es ist die Wiedergeburt, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, wobei das Wasser nicht die Taufe ist, sonst hätte der Herr Jesus das dem Nikodemus gesagt, sondern das Wasser ist das Wasserbad des Wortes Gottes. Epheser 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst dahingegeben hat und sie gereinigt hat im Wasserbad des Wortes Gottes. Reinigung erfolgt durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das sind biblische Grundsätze, die einfach festgeschrieben sind. Was machen wir damit? Was machen wir daraus? Wiedergeboren aus Wasser, das Wort Gottes überführt mich, zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Und der Geist Gottes, den empfange ich in dem Augenblick, wo ich Jesus Christus als Herrn anrufe. Es heißt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. In dem Augenblick, wo ich Jesus als Herrn anrufe, bin ich im Heiligen Geist. Und ich kann ihn empfangen und ich werde ihn direkt empfangen und behalten. Er wird in mir Wohnung machen, wenn ich gesagt habe, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir mit meiner Bankrotterklärung. Und er sagt, ich habe dir vergeben, als ich für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben bin vor 2000 Jahren. Gottes Handeln ist die Wiedergeburt. Er ist es, der das macht. Gott ist allein der Handelnde. Ich kann nur eins tun. Ich kann sein Geschenk annehmen und kann nur sagen, danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Neue Stellung des Menschen. Er ist Kind Gottes. Und Kinder, wie werden sie geboren? Sie werden gezeugt und sie kommen nach 9 Monaten auf die Welt. Unwiderruflich, sie sind Kinder. So sind wir Kinder Gottes. Eine Lehre, ich bin immer wieder erschüttert darüber, dass sie so wenig wirklich gelehrt wird. Und es ist eine selbstverständliche Tatsache der Welt, der Bibel, dass ich ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Und ich bin der Meinung, wenn ich Kind Gottes bin, falle ich auch noch in Sünde. Aber dann ist das Verhältnis zwischen dem Kind und dem Vater gestört. Aber das hebt doch nicht die Kindschaft auf. In dem Augenblick muss sich mein Vater von mir abwenden. Aber er bringt mich zur Besinnung. Durch den Geist, der noch immer in mir wohnt, wird er mich überführen von dieser Sünde. Er wird sagen, Jochen, das war nicht richtig, wie du dich da verhalten hast. Du bist Christ und hast das und das getan. Du hast gesündigt. Und dann bringt er mich zur Buße und ich darf meine Sünden bekennen. Der 90-jährige Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, und er schließt sich selber mit ein, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was hat der Herr Jesus gesagt? Er hat zu den Jüngern gesagt, als er sagt, geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, das ich euch gelehrt habe. Und dann kommt eine Aussage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Luther, oder bis in die Zeitalter der Zeitalter, Elberfelder und Menge Bibel und Schlachterbibel. Das heißt, ich habe die Zusage des Herrn Jesus, dass er mich nie mehr alleine lässt. Ich kann auf die Nase fallen, ich falle in den Dreck, er hebt mich wieder auf, er bringt mich zurecht. Manchmal hat er viel Arbeit dann mit mir, weil es länger dauert, bis dass ich zu dieser Erkenntnis komme. Aber er sagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende, alle Tage. Ich sagte in diesen Tagen, ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem Sterbeprozess, ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Jesus sagt, ich bin bei dir, nicht nur bis, dass du stirbst, sondern ich bin bei dir bis in die Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, selbst in dem Augenblick, und ich habe manchen Christen sterben sehen, es war ein Heimgehen. Es war ein Heimgehen, als wenn der Herr die Todestür weit gemacht hätte und der Tod keine Macht über diesen Menschen gehabt hätte. Der Mensch blieb zurück. Von Staub bist du genommen, zu Staub wirst du zurückkehren. Aber die Geistseele bei Christus. Und Paulus sagt, ich habe Lust zu sterben, um bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser. Wir haben eine Zukunft, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben. Ein neues Leben unter der Führung und Leitung Gottes. Hier kommt oft die Angst der Menschen, dass sie sagen, ja hör mal, wenn du das predigst, dann kann ich auf Gnade sündigen. Nein, das kannst du nicht. Wenn du sagst, du liebst deine Frau und du willst ihr gehören, dann gehst du doch nicht im nächsten Moment her und willst sie betrügen, bewusst. Sondern du tust alles, um ihr deine Liebe zu zeigen. Und so ist das auch mit einem Kind Gottes, das wiedergeboren ist. Aus tiefer Dankbarkeit tue ich alles, um meinem Herrn zu gefallen. Dass mir das nicht immer gelingt, das nimmt der Herr mir doch nicht übel. Er macht mich darauf aufmerksam. Sagt Jochen, das war nicht okay. Und ich darf ihn wieder lieben, weil er mich nicht alleine lässt. Er überführt mich durch den Heiligen Geist immer wieder neu und sagt, hör mal, da ist Sünde. Und ganz besonders Christen haben ein ganz besonderes Sündenbewusstsein. Ein Atheist, der vielleicht gar nicht weiß, was Sünde ist, der lebt in die Welt hinein mit Alkohol, Rausch und Drogen. Ein Christ wird das nie bewusst tun. Wenn er in Sünde fällt, wird er ein Schamgefühl im Herzen haben und wird sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich dich da wieder so enttäuscht habe. Neues Leben durch Jesus Christus. Ich möchte Ihnen dieses neue Leben schmackhaft machen. Das Gesetz Gottes ist ein wunderbares Gesetz zum Leben. Und Jesus Christus ist die Enderfüllung des Gesetzes nach Römer 10, Vers 4. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes, weil er es erfüllt hat mit seiner Liebe. Gottes Gerechtigkeit geht keinen Deut ab. Gott ist absolut intolerant, was Gerechtigkeit ist. Es ist die Nulllinie. Und Gottes Heiligkeit ist genauso intolerant. Und wir könnten nie bestehen, weil wir Toleranzen brauchen als Menschen. wenn da nicht die Liebe Gottes wäre, die in dem Sohn Gottes geoffenbart worden ist, der in diese Welt gekommen ist und gesagt hat, Jochen, du kannst dich nicht allein aus dem Dreck herausziehen. Ich übernehme deine Schuld. Ich sterbe für dich am Kreuz. Und er ist für mich gestorben. Dort hat er meine Stelle eingenommen. Und ich konnte nur sagen, danke, Herr Jesus, dass ich das erkennen durfte. Und jetzt nimm bitte alles, alles, was in meinem Leben auch nur den Hauch, das Staubkorn einer Schuld hat. Nimm alles weg. Und er sagt, ich habe alles weggenommen. Du darfst jetzt befreit aufleben. Und in tiefer Dankbarkeit, und das sind immerhin fast 45 Jahre, die ich mit meinem Herrn Jesus leben darf, mit meiner Familie, mit meiner Frau, die ich über alles liebe. Wir dürfen für den Herrn da sein. Das ist unser Lebensinhalt, das soll unser Lebensinhalt sein. Und bei mir gibt es, ich darf das einfach mal sagen, nur als Tipp, gibt es eine Reihenfolge in meinem Leben. An erster Stelle steht Gott. An allererster Stelle steht Gott. An zweiter Stelle steht meine Familie. Und an dritter Stelle steht mein Beruf. Und jedes Mal in meinem Leben, wenn diese Reihenfolge nicht stimmte, dann brach bei mir das Chaos aus. Und ich habe ganz schnell dafür gesorgt, dass das wieder in Ordnung kam. Und ich kann Ihnen und ich kann euch nur diesen Tipp geben, stellen Sie den Herrn an die erste Stelle in Ihrem Leben, egal wie es im Beruf aussieht, egal wie es in der Familie aussieht. Wenn der Herr die erste Rolle übernimmt, wenn Sie ihm die Leitung geben, wird er Wege finden, dass es in Ihrer Familie stimmt, im Verhältnis zu Ihren Kindern, im Verhältnis zu Ihrem Partner. Und er wird auch dafür sorgen, dass Ihr Beruf stimmt. Wir zerbrechen uns den Kopf, das Geld verdienen und so weiter. Es ist richtig, dass wir auch selbst Initiative entwickeln müssen und damit leben müssen. Dass wir unser Gehirn anstrengen müssen und überlegen müssen, unsere Intelligenz, was kann ich denn? Ich muss wissen, wo meine Grenzen sind, wo ich mich überfordere. Das nimmt Gott mir nicht ab, das ist Verantwortungsbewusstsein. Aber in der Abhängigkeit vom Herrn, in der Abhängigkeit vom Herrn, das Leben zu führen. Herr Jesus, denke für mich, ist der falsche Weg. Aber Herr Jesus, die Gedanken habe ich. Kannst du dem zustimmen? In der Abhängigkeit vom Herrn zu leben in dieser Welt. Das ist für mich als Christ das Höchste. In einer kaputten Gesellschaft, die immer weiter den Bach heruntergeht, die immer perverser wird, also abartiger wird. Da sind wir als Kinder Gottes gefordert, einen Maßstab, nicht durch Moral, nicht durch Gesetzlichkeit, sondern einfach durch die Bibel, die Lebensregeln, die Gott uns da gibt, dass wir sie einhalten. Und dass wir auch nicht mehr hineininterpretieren, als was da steht, wie Eva das getan hat. Von dem Baum essen wir. Wir dürfen sie nicht mal anfassen, die Frucht. Das hat sie gesagt, das hat aber Gott nicht gesagt. So sind wir Menschen aber. Wir stellen dann zum eigenen Schutz noch weitere Gesetze auf, damit wir nicht auf die Nase fallen. Vertrauen wir doch unser Leben dem Herrn Jesus an. Dann werden wir auch in einer Gesellschaft, die wirklich herniedergeht, erleben, wie der Herr uns da durchführt. Er sagt, siehe, und das ist einer der wunderbarsten Verse, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt oder der Zeitalter. Wir wollen stille werden.